auch, ja, wie energetisch und fröhlich dir alle angepackt haben bei der Aktion. Danke vielmals. Wir kommen heute Morgen auf unserem Marsch durch den Epheserbrief wieder mal einen Schritt weiter. Und wenn wir zurückschauen, dann einfach, dass wir das wieder präsent haben, wieder einmal haben wir in den ersten zwei Kapiteln gesehen, was der Ratschluss von Gott ist. Und dann, in der ersten Hälfte vom dritten Kapitel, dort ist es um die Berufung von Paulus gegangen und eben in Anlehnung daran um unsere Berufung. Und heute, im heutigen Text, kommt das eigentliche Kernstück vom Epheserbrief. Endlich einmal. Der Paulus hat, ja, wie gesagt, schon in den ersten paar Kapiteln über den Ratschluss von Gott geschrieben, darüber eben, dass er von Anfang an beschlossen hat und erst kürzlich sozusagen zu dieser Zeit offenbart hat, was er durch Jesus hat wollen schaffen. Und der Paulus hat uns bis zu diesem Punkt eigentlich immer wieder darauf hingewiesen, dass wir jetzt zu Gott gehören. Dass wir jetzt zum Volk und zum Erbteil sozusagen von Gott dazugehören. Und wenn wir das ganz genau nehmen, wir gehören zum Haushalt von Gott. Wenn wir dann Johannes 1 nachlesen, dann steht dort ganz konkret, all denen, die seinen Sohn aufnehmen, denen gibt er das Recht, dass sie Kinder von Gott dürfen sie. Also wir gehören nicht nur zum Haushalt, wir sind nicht irgendwie noch bei den Dienern noch eingeschleust oder so etwas, sondern wir sind Kind von Gott. Jetzt, wenn wir Kind von Gott sind, dann hat das eine ganz konkrete Bedeutung, nämlich, dass Gott unser Vater ist. Und der Text von heute fängt an mit der Aussage, darum büge ich meine Knie vor Gott und Vater von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erde kommt. Und wenn ihr eure Bibeln aufschlägt, beziehungsweise eigentlich habe ich das sehr gut projiziert, dann könnt ihr so mitlesen, damit wir alle die gleiche Übersetzung haben, dann ist es ein bisschen weniger verwirrend. Epheser 3, Vers 14 bis 21. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, damit Christus durch den Glauben Wohnung in euer Herz nehmt und ihr in der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dasteht, auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe des göttlichen Ratschlusses zu erfassen und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennenzulernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Also wir haben heute Morgen einige Väter unter uns. Und ich freue mich, dass ich mich auch zu denen zählen darf. In unserem Leben gibt es immer wieder Momente, die uns gegen vorne definieren. Also wir werden geboren. Das ist schon mal ein Moment, der uns gegenüber ziemlich fest definiert. Von diesem Moment an sind wir Söhne oder Töchter. Und das ist für den Rest von unserer Existenz so. Es gibt nie einen Zeitpunkt ab dem Punkt, wo wir nicht Söhne oder Töchter sind. Und dann kommt der Moment, früher oder später, wo wir herausfinden, dass wir Geschwister haben. Entweder sind das liebliche Geschwister, oder dann sind es Geschwister, die Gott uns an die Seite gestellt hat. Also, das sind dann vielleicht geistliche Geschwister. Und auch das ist identitätsstiftend für uns etwas. Etwas, was uns bis in alle Ewigkeit prägt, in unserer Identität. Und dann, für diejenigen von uns, wo das geschenkt wird, dort kommt der Moment, wo wir zu Ehemenschen werden, wo wir Ehefrau oder Ehemann werden. Und auch das definiert unsere Identität maßgeblich für den Rest von unserer Existenz. Und dann gibt es die grosszügigen Geschenke von Gott, wo wir unsere Kinder nennen. Und in dem Moment, wo wir Kinder bekommen, dann sind wir nicht mehr, wie wir vorher gewesen sind. Und einfach, dass das klar ist, nicht nur die, die liebliche Kinder bekommen, sollen Väter und Mütter sein. Sondern wir alle sind dazu berufen, und tschüss, sind dazu berufen, dass wir väterliche und mütterliche Rollen übernehmen. Und in dem Moment, wo wir Vater oder Mutterschaft übernehmen, dann ist das etwas, was uns grundlegend verändert und was auch dazu beiträgt, dass wir nie wieder etwas anderes werden sein als Väter und Mütter. Jetzt, Gott hat für jedes von diesen Identitätsvektoren, werde ich sie mal jetzt nennen, eine gewisse Vorstellung. Und hat uns auch für jedes von diesen Vorbilder gegeben. Also im Hebräer 11 können wir lesen von einer grossen Schar von Zeugen. Und das geht darum auch, unter anderem, dass wir die anschauen können und sehen, ah, so hat sich Gott das gedacht. Oder das hat Gott gemacht. Und jetzt gerade letztes Mal haben wir ja darüber geredet, dass der Paulus ein Vorbild für uns ist. Und zwar ein Vorbild da drinnen in seiner Berufung und in der Art und Weise, wie er die Offenbarung, die er von Gott bekommen hat, umgesetzt hat. Und diesmal, in dieser Predigt, möchte ich mir auch an einem Vorbild anknüpfen. Wenn wir die Bibel durchlesen und dabei recht gut aufpassen, dann merken wir mal recht schnell, dass es in all diesen Menschen und Figuren, die uns vorgestellt werden, herzlich wenig gute Väter gibt. Denkt mal nach. Wenn ihr euch überlegt, was es für Leute in der Bibel, was vorgestellt wird und so weiter, könnt ihr euch einen einzigen guten Vater? Kennt ihr einen? Der David war ein Mann nach Gottes Herzen und einer der schlimmsten Väter, den man sich vorstellen kann. Der Abraham war nicht besser. Also, wenn man quer durchgeht und sich die Leute mal ein bisschen anschaut, es hat keine guten Väter in der Bibel. Der Noah war gut. Ja, also er hat seinen jüngsten Sohn verflucht. Der Josef, ja, vom Josef wissen wir nicht mega viel über seine Söhne, aber er hat einen, ja, also... Wir können jetzt natürlich graben und schauen und so weiter und so fort. Aber die Tatsache ist, auch wenn wir den Josef anschauen, wir können nicht viel Vaterschaft lernen von ihm. Das ist mehr der Punkt, den ich auch machen wollte. Also ja, es gibt herzlich wenig gute Väter, aber der Punkt ist, wir wollen ja Vorbilder suchen. Und in der Bibel finden wir keine Väter, wo wir können sagen können, so möchte ich sein als Vater. Gibt es einfach nicht. Einen Moment, ich muss genau wieder finden, wo ich da bin. Ja, schon gut. Genau. Also. Also ich habe mich vor der Geburt von der Aletia habe ich mich damit auseinandergesetzt, was für einen Vater möchte ich gerne sein. Und in dieser Suche eben nach einem guten Vorbild in der Bibel, dort ist mir tatsächlich, da habe ich ein gutes Vorbild gefunden. Und das ist Gott. Also es gibt tatsächlich. Und man könnte sogar sagen, die ganze Bibel ist eigentlich... eine lange Geschichte davon, von der Art und Weise, wie sich Gott als Vater tut, offenbaren. Und das ist eigentlich eine mega coole Sache. Aber es macht es natürlich ein bisschen schwieriger, dann einzelne Sachen rauszupicken. Jetzt, Gott ist viel, viel grösser, als wir uns das vorstellen können. Und er ist viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und er ist auch ganz anders, als dass wir uns das vorstellen können. Also er ist Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Also alle Existenz, die wir kennen, ist eigentlich Existenz aus der Perspektive von einem Geschöpf. Wir können von allem, was wir wissen und kennen, wir können uns nicht vorstellen, wie genau Gott ist. Aber nicht von uns aus. Alles, was wir können über Gott aussagen, das können wir darum aussagen, weil er uns gesagt hat, wie das er ist. Also alles, was wir können aussagen über Gott, das hat er zuerst über sich ausgesagt. Und etwas ganz Konkretes, was Gott gefallen hat, sich so zu offenbaren, das ist, dass er uns sagt, ich bin ein Vater. Und darum, wenn wir möchten wissen, wie ein Vater ist, dann ist das unsere erste und letzte Anlaufstelle. Wenn wir möchten wissen, wie ein Vater ist, dann schauen wir, wie hat sich Gott als Vater offenbart. Und das heisst sogar in unserem Text, dass er nicht nur ein Vater ist, sondern ein Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erde ihren Namen trägt. Also, das ist der Kern und Substanz und Natur und alles, was von Vaterschaft ist, das ist in Gott enthalten. Darum, die Predigt von heute ist eigentlich nichts weiteres als eine Kurzauslegung von einer Zusammenfassung von der Vaterschaft von Gott, wo der Paulus uns da in diesem Text gegeben hat. Darum lese ich noch mal kurz durch. Können wir noch mal Projektion haben? Ich lese es noch mal durch und ihr könnt mitlesen. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, damit Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehme und ihr in der Liebe tief gewurzelt und festgegründet dasteht. Auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, Tiefe und Höhe des göttlichen Ratschlusses zu erfassen und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennenzulernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus. Bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Drei Sachen möchte ich heute aus diesem Text hervorheben. Erstens, wie ist Gott als Vater? Was macht er als Vater? Zweitens, was ist Gottes Endziel als unser Vater? Und drittens, einfach unter dem Schlagwort Erkenntnis. Wir fangen gleich gerade beim ersten an. Und kommen dann eigentlich so nach und nach zu den anderen beiden. Wie ist Gott als Vater und was macht er? Jedes Mal, wenn ich diesen Text da lese, überrascht er mich eigentlich wieder aufs Neue. Und zwar, es ist eine mega gute Zusammenfassung von Vaterschaft. Also wirklich schön auf den Punkt gebracht, eins nach dem anderen, bam, 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 das ist es. Am besten fangen wir gerade von vorne an. Gehen die Reihe nach durch. Im Vers 14 und 15 lesen wir, eine Prämisse, nämlich, dass Gott Vater ist, von dem eben alle Vaterschaft kommt. Es handelt sich also sozusagen um den Proto-Vater. Und so wie Gott Vaterschaft lebt, das ist die eigentliche Vaterschaft, die auch wir sollen da emulieren. Und wir können gut reden über Erziehungsstil, über Persönlichkeit und Leiterstil und dieses und jenes und sowieso. Aber wir kommen nicht daran vorbei, dass wenn wir möchten wissen, wie ein Vater zu sein hat, dann ist Gott die Instanz schlechthin, aus der wir das erkennen können. Vaterschaft ist so, wie Gott es sagt. Und Mutterschaft übrigens auch. Und auch Kindschaft. Wenn wir dann weiterlesen, im Vers 16, da lesen wir, er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden. Punkt, Punkt, Punkt. Also das erste Prinzip, wo wir aus Gottes Vaterschaft lernen können, das ist, ein Vater teilt aus dem, was von ihm ist, damit seine Kinder ausgerüstet sein können. Also Gottes Herrlichkeit, wie es da in diesem Vers steht, Gottes Herrlichkeit ist mit seinem Sein, mit seinem Sich-Selbst-Sein unzertrennbar. Gott kann man von seiner Herrlichkeit nicht trennen. Wenn Gott Gott ist, dann ist er herrlich. Kein Wunder, dass das Konzept von Jesus als fleischgewordener Gott für die Juden ein so ein grosser Anstoß war. Mit dem Akt, dass er Mensch geworden ist, hat Gott eigentlich unser Verständnis von dem, wo er ist, wo er kann, wo er will, komplett auf den Kopf gestellt. Vor uns steht jemand, dem man es nicht ansieht, dass er Gott ist. Aber Gott macht das, weil er der Vater ist. Einem Vater ist seine eigene Herrlichkeit oder das, was ihn zu sich selber macht, weniger wichtig, als dass seine Kinder ausgerüstet sind. Und nochmal, ein Vater teilt sich selber mit seinen Kindern, damit sie das haben, was sie brauchen und mit Kraft ausgerüstet sind. Das ist unser erstes Prinzip heute Morgen. Die Bibel nennt Jesus an einer anderen Stelle Gottes Herrlichkeit. Also, das einfach mal, dass wir mal diese Connection auch noch haben. Und diese Herrlichkeit, die teilt Gott mit uns. Aber das macht er nicht einfach so, weil er hat nämlich ein Ziel dabei. Er macht das, damit wir, seine Kinder, mit Kraft ausgerüstet sind, damit, und da gehen wir zum nächsten Vers weiter, Vers 17, damit Christus durch den Glauben in uns Wohnung nimmt, aufnimmt, in unseren Herzen und wir in der Liebe können tief verwurzelt und fest gegründet dastehen. Wir haben da unser zweites Prinzip. Der Vater handelt mit einem Ziel. Und zwar mit dem Ziel, dass seine Kinder in der Liebe tief verwurzelt sind und fest gegründet sind. Gott, der Vater, gibt uns also von seiner Herrlichkeit ab und von seinem Geist, also, damit Jesus, unser Herr, und der Angelpunkt vor allem, durch den Glauben in unserem Leben kann wohnen. Ich wiederhole den Satz, den ich letzte Woche mal gesagt habe. Gott nimmt in unserem Leben so viel Raum ein, wie wir ihm geben, wie wir ihm zugestehen. Und dass Gottes Wille ist, dazu kommen wir dann gerade noch, dass wir sie die ganze Fülle erleben, will er auch, dass Jesus den ganzen Raum von unserem Herz einnehmen kann. Und zu diesem Ziel gibt er uns seinen Geist und seine Herrlichkeit. Aber wir dürfen auch die zweite Hälfte von dieser Aussage im Vers nicht einfach fallen lassen, sondern er macht es, damit wir in seiner Liebe tief verwurzelt und fest gegründet dastehen können. Gott will also, dass wir reif werden können. Reif bedeutet, dass wir in die Rolle und die Identität hineinwachsen können, die Gott für uns bestimmt hat. Wir alle kennen Menschen, die sich der Liebe von ihren Eltern nicht sicher sind. Es gibt eine ganze Branche von der Psychologie, die sich mit derartigen Traumas auseinandersetzt. Es gibt sie in allen möglichen Formen und Ausmaßen und so weiter und so fort. Und Gottes Plan, sein Vorbild für die Rolle des Vaters, beinhaltet ganz konkret die Tatsache, dass der Vater alles daran setzt, dass seine Kinder in der Liebe feststehen. Und wer von euch hat sich schon mal gefragt, ob Gott ihn wirklich liebt oder sie wirklich liebt? Also ich hatte auf jeden Fall schon mal den Moment, wo ich mich gefragt habe, ist es wirklich so? Also Gott liebt ja alle, aber liebt er mich wirklich? Zwei Sachen möchte ich da kurz erwähnen dazu. Das eine ist, dass ich mich sehr gefreut habe über das Filmchen heute Morgen. weil das illustriert das wunderbar, finde ich. Das Mädchen, Sterling heisst sie, glaube ich, ist 5 Minuten lang an diesem Tisch gehockt. 5 Minuten ist für ein Mädchen in ihrem Alter eine Ewigkeit. 5 Minuten ist sie dort gehockt und hat sogar angelangt, was da vor ihr gestanden ist, die M&M's, aber hat nichts gegessen. Habt ihr das Gefühl, wenn sie sich nicht sicher wäre, dass sie nicht zu kurz kommt bei ihrem Vater, dass sie das geschafft hätte? Wenn sie sich nicht sicher gewesen wäre, dass sie nachher wirklich etwas bekommt, wenn ihr Vater das sagt, dann hätte sie das nicht geschafft. Das ist es, was es bedeutet, ihr Liebe festgewurzelt zu sein und festzustehen, ihr Liebe. Wie sonst ist das nicht möglich? Wenn wir nicht uns sicher sind, dass wir geliebt sind von unserem himmlischen Vater, wenn wir uns nicht sicher sind, dann gehen wir zusammen. Dann können wir nicht stehen. Dann sind all die Sachen, wo Gott sagt, schau, ich komme gerade, warte noch, mach es nicht, iss es nicht. Dann schaffen wir das nicht, wenn wir das nicht wirklich glauben. Ich möchte das kurz anhand von einem Beispiel auch in meinem Leben vorstellen. Im 2010, dort bin ich kürzlich gerade aus Papua-Neuguinea daher gekommen, im Januar, und habe nachher bis im September eigentlich noch eine Zeit gehabt, wo ich noch nichts zu tun hatte in dem Sinn. Also ich habe im September da angefangen mit meinem Studium und bis zu dem Punkt habe ich noch andere Sachen gemacht. Also ich habe ein paar Wochen hier und dort noch gearbeitet, aber bis etwa im April habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt. Und das war nicht unbedingt so eine gute Idee von mir gewesen, weil diejenigen von euch, die schon mal ein bisschen weiter umgezogen sind, wissen, dass das Einleben ist am einfachsten, wenn man etwas zu tun hat. Und darum habe ich in dieser Zeit bin ich in eine wirklich, wirklich tiefe Depression hineingehört. Also das ist mir wirklich nicht gut gegangen. Und ich bin halt dann auch gerade in ein neues Kilo-Umfeld gekommen und so weiter und so fort. Ich habe dort Sachen erlebt, wo ich wirklich nicht gewusst habe, wie ich das einordnen soll. Und ich bin echt einfach zum Punkt gekommen, wo ich immer wieder Gott gefragt habe, würdest du dich mir bitte mal zeigen, weil ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, dass du nicht wirklich etwas mit mir willst zu tun haben, oder ich habe das Gefühl, dass ich dir eigentlich ziemlich egal bin. Und das in Kombination mit meiner Depression ist nicht wirklich gut gewesen. dann ist noch passiert, dass unser Haus in Papua-Neuguinea, meine Eltern und meine 2 Brüder waren in dieser Zeit noch dort, in dieser Zeit noch abbrennt. Und mein Vater ist dann mit ziemlich schlimmen Verbrennungen noch ein paar Monate in Australien in einem Spital gewesen. Und meine Schwester und ich sind dann dort runtergeflogen, um mit meiner Familie zu sein eigentlich. Und es ist eine recht strubige Zeit für mich gewesen, eben einerseits Depression, die wissen, wie das funktioniert, es ist eigentlich eine Emotionslosigkeit, die dort über mir gewesen ist. Und ich bin dann auf Australien gekommen und ist mein Vater im Spital gewesen und dieses und jenes. Und ich bin einfach dort gestanden und ich habe nichts gefühlt. Und es hat mich wirklich gestresst, dass es so war. Und ich bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich mal zu Gott gesagt habe, los, wenn du nichts mit mir willst zu tun haben, dann muss ich auch nicht unbedingt mit dir zu tun haben. Und ich habe meine Bibel eingepackt und habe gesagt, ich kann jetzt da ein bisschen chillen. Und haben eigentlich nichts mehr von Gott wissen. Und ich mache mal ein bisschen Vorwärtsspulen, sonst geht die Geschichte noch ewig. Wo wir wieder in der Schweiz waren, habe ich mal mit einem guten Freund aus meiner Jugend geskypet. Und habe ich mir mal das einfach ein bisschen geschildert, was mit mir läuft, was meine Gedanken sind und dieses und jenes und habe mir mein Leid geklagt und so weiter. Und an irgendeinem Punkt in dieser Erzählung hat er mal gesagt, ja, okay, stopp. Also, es klingt für mich so, als würdest du nicht wirklich glauben, dass dich Gott liebt. Und ihr habt es sicher schon mal gehört in einer Erzählung oder so etwas, dass jemand sagt, ja, und das ist mir wie ein Pfeil durchs Herz gegangen. Und das ist schön poetisch und man stellt sich das so schön bildlich vor, aber in dem Moment ist mir der Satz wirklich wie ein Pfeil durchs Herz gegangen. Ich habe das physisch gespürt, wie das mich fast erschlagen hat, dass er mir das gesagt hat. Es tönte so, als glaubst du nicht wirklich, dass Jesus dich lieb hat. Und in dem Moment ist eine Entscheidung vor mir gestanden. Entweder ich glaube das wirklich nicht und ich sage, ja, das stimmt, ich glaube das nicht. Oder ich sage, in der Bibel steht, dass mich Jesus lieb hat. Und ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Und auf dem stehe ich jetzt an. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen vor euch stehen kann und sagen, ich habe mich für das entschieden, dass ich das glaube, dass mich Jesus lieb hat. Und in den nächsten 2 Wochen hat sich meine Depression wieder gelüftet, habe ich wieder anfangen, die Bibel lesen, habe ich wieder beten und so weiter und so fort. Also, es ist recht schnell gegangen. Aber der Punkt, den ich da möchte illustrieren mit dem, ist, dass ich bin bis zu diesem Punkt nur ein bisschen in der Liebe von Gott festgestanden. Wir können es nicht unterschätzen, was das für unser Leben ausmacht, wenn wir wirklich glauben, dass Gott uns liebt. Und er hat alles daran gesetzt, damit wir alles Material können haben, sozusagen, um Punkt für Punkt nachführen, dass es tatsächlich so ist, dass Gott Jesus uns liebt. Und das ist das, was Gott als Vater für uns und mit uns möchte machen. Darum hat er Jesus auf die Welt geschickt. Das heisst nicht umsonst, so fest hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hat gegeben. Damit wir können in seiner Liebe fest verwurzelt sein. Damit wir das Leben nicht aufgeben müssen. Weil wir wissen, Gesundheit, weil wir wissen, dass er uns liebt. Gott will, dass wir, Gott der Vater will, dass wir ganz fest und standfest in seiner Liebe sein können. Dass uns nichts und niemand davon kann überzeugen, dass er uns nicht liebt. In Römer 8, Vers 39 steht, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, damit wir glauben können, damit wir erleben können. Darum macht Gott all das, was er macht. Aber das geht noch weiter, unser Text. Das macht alles Gott, damit wir seinen Ratschluss können erfassen, steht im Vers 18. Und damit wir die alle Erkenntnis übersteigende Liebe von Jesus kennenlernen können. Vers 19. Das ist unser nächstes Vaterprinzip heute Morgen. Der Vater gibt alles, damit seine Kinder können zum Urteilen fähig werden und das Ausmaß von dem, was sie haben, verstehen. Gott hat den Mensch in seinem Bild geschaffen. Das ist ein Prinzip, das kennen wir alle. Bei der Schöpfung kann man es nachlesen, Kapitel 1 vom 1. Mose. Dort steht wörtlich, im Bild von Gott hat er sie geschaffen, Mann und Frau hat er sie geschaffen. Gott hat also eine ganz konkrete Idee, wo er uns geschaffen hat. Und zwar, sie, Adam und Eva, die Menschen, wir sollen die Schöpfung regieren, sie verwalten, und sowohl Gottes Stimme bei der Schöpfung sein, als auch die Stimme von Schöpfung bei Gott sein. Also ein Königreich von Priester, wie das so schön heisst. Und zu dem Amt, zu der Natur, wo Gott in uns festgelegt hat, gehört eben eine ganze Menge Urteilskraft. Es geht nicht darum, in erster Linie zwischen Gut und Bös zu unterscheiden, sondern, also sonst wäre ja der Baum, dort, wo dort im Garten war, davon zu essen, wäre es kein Problem gewesen. Sondern es geht in erster Linie und übrigens auch in letzter Linie darum, Gottes Intention zu verstehen. Also, seine Absicht zu verstehen. Und das ist eigentlich eine total krasse Aussage. Also Gott ist Gott, wir sind seine Geschöpfe und er will, dass wir seine Intention, seine Absichten verstehen. Aber da steht schwarz auf weiß: Gott will, dass wir seinen ganzen Ratschluss erfassen. Und die Liebe von Jesus genauso. Und das hat eine ganz konkrete Auswirkung für uns. Nämlich, damit wir schließlich mit der ganzen erfüllt sein, mit der ganzen Gottesfülle können ankommen. Das ist noch eine krassere Aussage. Wenn wir zum Beispiel Kolosser 2, Vers 9 lesen, dann steht da über Jesus: In ihm ist die ganze Fülle von Gott leibhaftig. Und das ist es, was es bedeutet, wenn wir sagen, dass wir ins Ebenbild von Jesus verwandelt werden. Es geht nicht darum, dass wir genauso aussehen mit Bart und so weiter. Oder dass wir nachher irgendwie eine Armee von Jesus-Baby sind, wo jeder bis nachts mit seinem Löffel genau die gleiche Bewegung macht oder so etwas. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass Gott sich zum Ziel gesetzt hat, dass seine ganze Fülle in uns soll wohnen. Genauso, wie sie in Jesus gewohnt hat. Und warum? Weil, dass Gott als Vater für seine Kinder will. Ich habe am Anfang von dieser Predigt viel von Identität und so weiter gesagt. Jetzt möchte ich einfach nochmal das insofern wiederholen, dass Identität etwas ist, was uns für alle Ewigkeit verändert und prägt. Gott will, dass unsere Identität an einem ganz konkreten Punkt in der Zukunft einmal komplett aus ihm, aus seiner Identität gespeist wird. Und der Johannes der Täufer hat das eigentlich auf eine ganz schöne Art und Weise gesagt. Er hat gesagt: Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Wie viel Raum bin ich bereit, Gott in meinem Leben zu geben? Ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Gott, unser Vater, gibt sich selber, gibt seinen Geist, eigentlich seine Herrlichkeit an, damit wir, seine Kinder, in der Liebe können gefestigt sein können. Damit wir keine Angst mehr haben. Damit wir können durchstehen können. Damit wir gewaffnet sind, ausgerüstet sind. Und damit die Gegenwart und die Macht von Jesus in unserem Leben kann zunehmen kann. Nur so, es gibt keinen anderen Weg, nur so können wir mündig werden. Können wir, wie der Paulus so schön schreibt, feste Speise zu uns nehmen. Und sie auch verdauen. Und das Endziel, das Gott dabei hat, das ist, dass wir die ganze Fülle von der Gottesfülle in uns wohnen können haben. Das ist es, was es bedeutet, Erbe von Gott zu sein. Es gibt ja noch verschiedene Gleichnisse, die Jesus erzählt, wo er davon redet, eben zum Beispiel, dass jemand, der noch nicht mündig ist, der kann auch noch nicht erben. Also zum Beispiel, im Mittelalter ist es so üblich gewesen, wenn ein König gestorben ist und sein Kind noch nicht volljährig ist, dann hat jemand anders bis zu dieser Volljährigkeit das Reich regiert. Gott will, dass wir mündig sind, mündig werden, seine Fülle in uns kann sein, damit wir den Platz einnehmen können, den er von Anfang an für uns bestimmt hat, als seine Erbe. Und mit Römer 8, Vers 32 müssen wir darum die schöne rhetorische Frage von Paulus stellen. Gott, der nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont hat, sondern ihn für uns angegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Und darum schließt der Paulus in den letzten zwei Versen das Kapitel ab. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Und in diesem Text haben wir immer wieder das Zwischenspiel zwischen, damit ihr erkennen und das Unfassbare. Das, was alles übersteigt, was wir denken oder bitten können. Sei es die Liebe von Jesus oder der Anschluss von Gott und das Wirken von Gott. Man hat immer wieder das Zwischenspiel und da sehen wir ein weiteres ganz wichtiges Prinzip am Werk, nämlich nicht alles Wissen geht über unser Gedächtnis. Gott kennen ist etwas, was wir nicht nur mit unseren Köpfen und mit unseren Gedanken machen. Gott verstehen, Jesus Liebe verstehen und der Ratschluss von Gott und seine Weisheit, das sind Sachen, die wir nur können mit unserem ganzen Leben und unserem ganzen Sein verstehen. Da gehört alles dazu, nicht nur das Denken, sondern das Machen und das Wollen und so weiter und so fort. Und Gott will, dass wir das zusammen mit allen anderen Gläubigen dürfen erfahren und erleben und erkennen. Und was das genau beinhaltet, darauf werden wir in den nächsten Predigten in dieser Serie dann kommen. Also was es bedeutet, das Leben als Kind von Gott, das Leben als Miterbe von den Heiligen, als Himmelsbürger und so weiter. In den nächsten Predigten wird das alles ein bisschen praktischer, was ich heute gesagt habe. Das, was ich möchte, dass ihr heute mitnehmt, ist, da könnt ihr es nachher dann nochmal nachlesen, die Heime, Epheser 3, Vers 14 bis 21. Wie ist Gott unser Vater? Als Vater zu uns und für diejenigen von euch, die Väter sind, ob ihr liebliche oder nicht liebliche Kinder habt, überlegt euch, wie kann ich als Vater das widerspiegeln, wo uns Gott da offenbart hat. Ich möchte zum Schluss noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass wir doch ein Vorbild haben können von Vaterschaft, Jesus. Ein Vorbild, wo nichts übersteigen kann. Ich danke dir, Herr, dass du willst, dass wir in deiner Liebe festgesetzt, dass wir feststehen und fest ausgerüstet sind. Ich danke dir, dass du willst, dass wir deine ganze Fülle können erkennen und erleben. Herr, wir wollen Fülle erleben. Wir sehnen uns danach, dass wir gefüllt sind und keinen Mangel mehr haben. Und so bitte ich dich, Vater, tu du dich diese Woche uns als unseren Vater offenbaren. Zeig du dich, Jesus, in deiner Liebe, mit deinem Ratschluss. Und hilf du uns, dass wir dir so viel Raum in unserem Leben geben, dass du es ganz auffüllst und ganz ausfüllst. Wir haben dich lieb. Wir sehnen uns nach dir und wir freuen uns darauf, dass du bald kommst. Amen.